Wir sind heute wieder unterwegs mit Jesus. Und ich freue mich schon drauf, euch heute in eine Situation mit hineinnehmen zu dürfen, die eigentlich nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Also was dort erzählt wird, das bleibt unter uns, okay? Ein hoher Herr namens Nikodemus sucht nämlich Jesus auf und bekommt eine Antwort, die er nicht gestellt hat. Auf eine Frage, die er nicht gestellt hat. Und diese Geschichte lesen wir in Johannes 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Nochmal zum Verständnis, die Pharisäer waren zu der Zeit so eine Art Partei. Es waren nicht nur die Guten und Reichgestellten, sondern es waren auch durchaus arme Leute dabei. Es waren Menschen, die es sehr ernst mit dem Judentum meinten und die im Judentum doch schon nicht ganz gewöhnlich an das ewige Leben glaubten. Und dieser Nikodemus war der Oberste der Juden oder ein Oberster der Juden. Und er kam zu ihm, zu Jesus, bei Nacht und sprach zu ihm. Ja, bei Nacht könnte heißen, dass er es etwas heimlich gemacht hat. Kann aber auch sein, dass er einfach nur einen gemütlichen Abend bei uns, dort im Orient ist es eher die Nacht, die gemütlich ist, mit Jesus verbringen wollte. Einfach mal Zeit haben zum Erzählen, zum Gedanken austauschen und einander voneinander erfahren. Und dann sprach er zu ihm, Rabbi. Rabbi ist die ehrenvolle Anrede für Lehrer. Also, das sagt uns, Nikodemus akzeptiert Jesus als Lehrer und ehrt ihn. Er spricht danach, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja, er hat sehr wohl registriert, dass im Umkreis von Jesus Dinge passieren, die ungewöhnlich sind und die darauf schließen lassen, dass hier Gott am Wirken ist. Also, wenn Menschen gesund werden, wenn Menschen wieder in das gute Fahrwasser des Lebens kommen, wenn sie Freude erleben, wenn sie die Zuwendung zum Nächsten besser und besser gelingt, dann hat Gott seine Hand im Spiel. Dann ist die lebensschaffende Kraft stärker als die lebenszerstörende. Und das hat er erkannt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die Antwort auf die Frage, die Nikodemus nicht gestellt hat. Also Jesus geht gleich zur Sache. Er sagt, also heute haben wir keine Zeit für Smalltalk. Wir wollen uns nicht über das Wetter unterhalten und mal schauen, was es Neues gibt in der Welt, sondern wir kommen gleich mal zum Kern der Sache. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kannte sicherlich die Gewohnheit bei den Juden, wenn jemand außerhalb zum Judentum konvertieren wollte, dann war es üblich, dass er sich taufen ließ, also abwaschen, rein werden. Und er wurde als Neugeborener betrachtet. Das ist vielleicht ganz gut im Hintergrund zu wissen, dass mit dem Neugeborenen, das kannte Nikodemus. Er wusste, dass wenn jemand neu einsteigt in den Glauben der Juden, dann war eine Waschung nötig und dann war der erstmal wie ein Säugling. Aber warum sagt Jesus dem Nikodemus das, dem gestandenen, alten Menschen, zu dem die Leute hochschauten, von dem sie Lehre empfangen? Und das spürt der Nikodemus. Die Antwort, die Nikodemus darauf gibt, die kommt gleich. Aber ich möchte hier an diesem Punkt mal einen Exkurs machen. Wir machen mal eine Wanderung woanders hin. Denn diese Frage, dass Menschen das Reich Gottes sehen, ist eine der zentralen. Das Reich Gottes zu sehen als Mensch heißt, sich mit dem Reich Gottes ein Stück zu vereinen, zum Reich Gottes zu gehören. Und wenn man dem Reich Gottes gehört, lebt man ewig. Das heißt, hier ist die Frage angeschnitten, wie ist das eigentlich mit diesem kurzen menschlichen sterblichen Leben? Wie Gras, es blüht auf und verdorrt und weg ist man. Und es war noch nicht so lange her, war ich dann noch nicht jugendlich, das kann mich noch relativ gut erinnern. Und jetzt ist man so mittendrin und die Haare werden weiß und man weiß, da ist eine Uhr, die tickt, ja, die tickt unaufhörlich und man weiß ganz genau, okay, irgendwann geht's bergab und dann wird der Körper sterben, ja. Wahrscheinlich wird das auch jungen Menschen hin und wieder klar und dann kann man einfach nur heulen. Und diese Frage, die beschäftigt den Menschen schon so lange. Was ist mit meinem Leben? Was passiert damit? Diese Frage, die hatten zum Beispiel die alten Ägypter gestellt. Aus diesem Grund diese Pyramidenbauten. Zumindest die Herrscher wollten damit ewig leben. Und es gab eine Tradition bei den Ägyptern, da wurde einer, der gestorben ist, dann in ein sollte beigesetzt werden. Und zwar musste man mit einem Boot über einen Fluss fahren und dort auf einer Insel bestatten. Und dann war es üblich, dass dann der Priester fragte, hat noch irgendjemand eine Schuld offen bei diesem? Und erst wenn alle Schulden beglichen waren, durfte der rüber auf die Insel und durfte dort in diesem Land des Friedens dann beigesetzt werden. Das heißt, auch die Ägypter hatten schon eine Ahnung, was es heißt, ewiges Leben zu haben. Und die Pharaonen natürlich, die ließen sich Pyramiden bauen, große Bauwerke, nach bestimmten Muster gebaut, weil sie hofften, damit ewig leben zu können. Und ein sehr altes Epos, ungefähr 2000 vor Christus, niedergeschrieben. Das hat man gefunden, das Gilgamesch-Epos, ausgegraben vor gar nicht so allzu langer Zeit, also 100, 200 Jahre vielleicht. Dort wird die Geschichte des Gilgamesch beschrieben. Und Gilgamesch ist einer, der ist zwei Drittel göttlich und ein Drittel menschlich. Da ist das Problem. Dieses ein Drittel Menschliche, das macht ihn nämlich sterblich. Und damit hadert er. Und der Gilgamesch ist doch ein relativer Tyrann, der in seiner Stadt in Uruk herrscht. Und Uruk ist im heutigen Irak. Und dann wird er von seinen Bewohnern quasi weggeschickt. Er soll mal ein paar Abenteuer erleben, soll seine Kräfte abreagieren. Und hat da eine ganze Geschichte von Abenteuern, die er besteht. Also es lohnt sich hier mal auch zu lesen. Ich möchte aber nur zwei Dinge noch sagen dazu, nämlich er trifft den Noah. Und dort in diesem Epos heißt er Utanapisti. Das ist der Noah. Er hat ganz frappierende Ähnlichkeit mit dem Noah der Bibel. Und diesem Noah fragt er, was kann ich tun, damit ich unsterblich werde? Und Noah sagt, also ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Okay, ich bin jetzt durch meine Geschichte irgendwo auch unsterblich geworden, aber die Unsterblichkeit zu verleihen, das kann nur Gott. Aber ich habe einen Tipp. Irgendwo dort gibt es eine Pflanze. Und wenn du davon isst, wirst du deine Jugend ewig behalten. Und der Gilgamesch macht sich auf den Weg, findet die Pflanze und freut sich und denkt, jetzt hat er es. Und dann passiert es, er schläft unter einem Baum und dann kommt eine Schlange und klaut diese Pflanze. Und deswegen, so das Epos, sind die Schlangen so die Verkörperung der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Weil die Menschen haben beobachtet, sie häutet sich und denken, die hat die ewige Jugend. Und nun ist Gilgamesch sehr enttäuscht und ihm bleibt nichts weiter übrig, als zurückzukehren und um seine Heimatstadt eine große, große Stadtmauer zu bauen, mit der er zumindest hofft, dass sein Name unsterblich bleibt. Und zumindest ist dieser Name in das Epos gelangt und auch über so viele Jahrtausende erhalten geblieben, dass man heute noch diese Geschichte kennt und erzählt. Aber wir sehen, wie auch damals schon so vor undenkbar langer Zeit Menschen diese Frage so beschäftigte, dass sie alles Mögliche unternahmen, um diese Unsterblichkeit zu erlangen. Und dann möchte ich euch noch von einem Menschen erzählen, der lebte 500 vor Christus. Also das ist die Zeit, in der so quer durch alle Kontinente so eine geistige Revolution durchging. Karl Jaspers nennt das die Achsenzeit. Und da gab es einen, der ist auf der Insel Samos geboren, nahe bei Ägypten, zu Griechenland gehörend. Und er hieß Pythagoras. Pythagoras war ein Wahrheitssucher. Wir kennen noch den Mathematiker Pythagoras. Ihr kennt vielleicht den Satz des Pythagoras. Kennt ihn jemand so auswendig? Ja? Genau, das ist dieses Quadrat. Da geht es, ganz kurz erklärt, um ein Dreieck, egal wie es aussieht. Und wenn man daran jeweils an jeder Seite ein Quadrat malt, dann ist der Flächeninhalt der beiden kleineren Quadrate genauso groß wie der Flächeninhalt des großen Quadrates. Und dieser Satz geht auf Pythagoras zurück. Aber wahrscheinlich hat er es nicht allein rausgefunden, sondern Pythagoras war neugierig. Irgendwann später, mit 40 Jahren, ist er nach Italien, dem heutigen Italien, gegangen, nach Süditalien, und zwar in das Gebiet, wie heißt der, die Landschaft, in der Anne und Mandel waren? Kalabrien, genau, Kalabrien, da war er, da hat er gelebt. Er hat es unter der Tyrannei des alten Herrschers nicht mehr ausgehalten und hat dort seine Lehren verbreitet und hat dort geforscht. Und zwar ist Pythagoras einer der umstrittensten Figuren des Altertums. Die Leute wissen nämlich gar nicht, mit ihm was anzufangen. Die eine Seite sagt, er war ein Mathematiker, Forscher, Wissenschaftler und hat dahingehend gearbeitet. Die andere Seite sagt, der hat die Wissenschaft überhaupt nicht interessiert. Der hat alte Mysterien wiederbelebt, er hat bestimmte Glaubensgebäude gelehrt und er hat Zahlenmagie betrieben und so weiter und so fort. Wer war Pythagoras nun? Alte Quellen überliefern uns, dass er zum Beispiel die alten Mysterien erkundet hat. Da gab es zum Beispiel im alten Ägypten diese riesen Tempelanlagen. Dann frage ich mich, habt ihr euch das auch schon mal gefragt, wofür waren diese Tempelanlagen? Also so wie ein Museum waren sie bestimmt nicht, so wie man heute in einen Tempel gehen kann oder eine Kirche, sich alles angucken kann, schön, geht man wieder raus. Die hatten einen Zweck. Vielleicht auch so wie eine Kirche heute einen Zweck hat, dass nämlich daran Gottesdienst gefeiert werden kann. Wenn man eine Kirche besichtigt, ahnt man noch nichts von diesem Zweck. Und so war Pythagoras neugierig, Wahrheit zu suchen und zu finden in alten Religionen, in den weisen Vorstellungen der Menschen rings um ihn herum. Er war in Ägypten, er war in Griechenland, in Athen, hat dort diesen großen Tempel besucht. Er war im Gebiet des heutigen Iraks, dort Babylonien hat er angeschaut. Und dann hat er überlegt, was machen die Menschen dort? Was tun sie? Und wisst ihr, interessant, es gibt viele ähnliche Berichte, was die Menschen dort mit diesen Tempeln gemacht haben. Man nannte es die Mysterien. Und so gab es Menschen, die wussten Bescheid, durften aber nicht viel sagen. Die hatten quasi so ein Schweigegelübde. Man durfte über die heiligsten Dinge kein Wort sagen. Das nannte man Fidei Silenzi, also das ganz Ruhigseins. Und deswegen war es ganz schwierig rauszukriegen, was passiert denn eigentlich. Es sei denn, man stellte sich quasi als Mystiker auf und ließ sich von dem Hierophanten, das ist der Leiter dieser Geschehnisse, ließ sich unterweisen. Und interessanterweise hatten die drei Ebenen. Und das war bei allen etwas anders ausgestaltet, aber ähnlich. Die erste Ebene war die Reinigung. Also ein Mensch musste sich reinigen. Und das tat er zum Beispiel, indem er sich badete. Also Taufe gehört zum Beispiel dazu. Indem Opfer getan werden, Tiere geschlachtet werden, um die eigene Schuld wegzubekommen. Auch Fasten war dabei. Es war eine Zeit der Reinigung und die konnte durchaus lange dauern. Und nach dieser Zeit der Reinigung gab es die Einweihung. Und dort wurden Menschen versammelt, die sich also gereinigt hatten. Und sie bekamen einen Trank oder sie bekamen Backwerk zu essen. Es wurden Formeln gesprochen darüber, die alles auf diese erhabene, ewige Gottheit auch hinwiesen. Und nach dieser Einweihung folgte die nächsthöhere Stufe. Das war das Schauen. Man nannte es die Eboptie. Also optisch ist das Sehen. Und das ist das quasi das Gottschauen. Und das fand meistens so statt, dass man den Tempel dann erleuchtete. Und nachts trafen sich diese Leute. Und dann saß man dann dort wie so in einer Art Theater. Und es wurden dramatische Darstellungen der heiligen Kultsage gebracht. Es war so eine Art Theaterspiel. Es war Gesang mit im Spiel. Es war Tanz. Es wurden Symbole gezeigt, die ihre eigene Wirkung entfalteten. Und so auf die Art und Weise wollten die Menschen Unsterblichkeit erlangen. Und sie fühlten sich danach anders. Vielleicht wie neugeboren? Ich wollte das erzählen, damit deutlich wird, dass dieses, was Jesus sagt, nicht einfach aus dem Nichts herauskommt, sondern schon eine lange Geschichte hatte. Dass also Menschen stetig und ständig auf der Suche sind, was passiert mit mir? Hilfe, ich vergehe. Und dann wollen wir schauen, was Jesus dazu sagt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also er fühlt sich schon irgendwo angekratzt hier. Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also es muss ein Mensch aus Wasser und Geist geboren werden. Uns Christen kommt sicherlich die Assoziation, ja, Wasser ist die Taufe und Geist ist der Heilige Geist. Passt, super, wir haben das Geheimnis gelüftet. Vorsicht. Ja, die Assoziation finde ich sehr passend, aber dahinter steckt mehr. So wir als Erdenbürger, sagt der Name schon, Erdenbürger, ja, sind doch aus relativ festem Stoff gemacht. Man kann sich mal kräftig anpacken, durchschütteln, man kann sich verletzen. Versucht das mal mit Wasser oder im Griechischen heißt Geist auch gleich Luft, da gibt es keinen Unterschied. Mit Luft kann sich Wasser verletzen? Schwierig. Luft? Wenn ein Hindernis kommt, es umfließt einfach. Ja, das macht sich nichts draus. Interessant. Das heißt, unser Körper ist fest, erdverbunden und er geht kaputt. Sterblich. Wasser und Geist ist mehr die himmlische Sphäre. Also zum Beispiel Regenwolken sind ja auch Wasser, Nebel. Und Luft. Da haben wir schon mal ein Problem. Also nicht nur, dass das so unverletzlich ist, sondern es ist auch nicht greifbar. Okay, wir können Wasser festhalten, aber Luft festzuhalten ist schon schwieriger. Und genau darauf will Jesus hinaus. Ich lese weiter. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Aha. Ich bin aus Fleisch geboren. Stimmt das? Ja. Genau. An diesem Punkt mache ich einen Versuch eines für mich selbst verstehen Wollens und für euch hoffentlich, dass ihr ein kleines bisschen nachvollziehen könnt. Wer sagt eigentlich, wo das Ich festgebunden ist? Also, wir haben jetzt ganz selbstverständlich angenommen, dass das Ich fest mit dem Körper verzurrt ist. Und das ist auch eine sehr logische Annahme, denn ein Kind, wenn es groß wird, lernt genau dieses. Es lernt zum einen den Schmerz am eigenen Körper, es lernt auf dem Körper Rücksicht nehmen, es lernt, dass aus diesem, was örtlich festgelegt ist, ein Wille entspringt und dieser Wille das Beste für den eigenen Körper möchte. Es möchte leben. Und damit ist für einen Menschen, der groß wird, auch wenn ein Kind so eine unwahrscheinliche Beziehung zum Himmelreich hat, lernt es doch diese Erdverbundenheit ganz direkt. Und es sieht so aus, als wenn dieses Ich wirklich mit dem Körper so fest verbunden ist, dass es mit kaputt geht, wenn der Körper kaputt geht. Und das sagt ja Jesus auch. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und mit jeglicher Konsequenz. Und nun gibt es aber für einen Menschen, und zwar für das Ich, die Möglichkeit, aus dem Geist geboren zu werden. Das heißt, dass ich, und ich vermute mal, dass wir uns einig sind, das Bewahrenswerte am menschlichen Leben, das, was Ewigkeitscharakter bekommen soll, ist nicht unbedingt mein sich ständig verändernder Körper. Also von ganz klein bis ganz groß, bis jung und glatt und faltig und alt. Das müssen wir nicht unbedingt aufheben. Sondern es ist das Ich. Es ist das, was mich als Person ausmacht. Und wenn mein Ich fest an dem Körper gebunden ist, dann geht mein Ich krachen. Dann stirbt es. Wenn mein Ich aber eine andere Bindung hat oder bekommt, dann bleibt es bei der Bindung, die es hat. Und in der Richtung sagt Jesus, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und so ist es, wenn also dieses Ich, es ist ein Ich-Verständnis auch. Wie verstehst du? Wie verstehst du dich selber? Wie bist du? Fühlst du dich sehr mit deinem Körper verbunden und hängst alles dran, dieses zu erhalten? Oder weißt du, dass darüber eine höhere Bindung steht, nämlich die Geistbindung, die sehr wohl auch auf den Körper aufpasst, aber die weiß, dass der Körper nicht alles ist? Und dann hast du einen ganz anderen Blick auf das Leben. Und es ist gar nicht schlimm, wenn der Körper das Zeitliche segnet, weil du bist in anderen Sphären. Du bist Geist. Und ich denke auch, dass Menschen immer wieder darum gekämpft haben. Zum Beispiel hatte Khalil Gibran gesagt, ein Schriftsteller und Maler, ein christlich-libanesischer, er sagt, ihr seid nicht in euren Körper eingeschlossen, noch an die Felder oder Häuser gebunden. Das, was ihr seid, wohnt über dem Berg und treibt mit dem Wind. Und dann ist es schon ganz spannend, mal zu beobachten, wie wir reagieren. Denn an dem, wie wir reagieren, wie wir handeln, erkennen wir, welche Bindung wir haben. Wenn zum Beispiel wir uns Sorgen machen um den Tag morgen, also übermäßige Sorgen meine ich damit, nicht die spielerischen Sorgen, die, ach, mal schauen, wie man das gestalten kann, sondern diese, und was wird werden? Und dahinter merkt man vielleicht so eine Verkrampfung, was passiert mit meinem Leben? Könnte ich zu kurz kommen? Könnte mir jemand was wegnehmen? Das ist das Zeichen dieser Körperbindung. Okay, ich kann es verstehen. Denn in unserer Umgebung sieht man gerade auch die erwachsenen Menschen, die eigentlich dran sind, neu geboren zu werden, sieht man mit dieser alten Körperbindung und sie kennen nichts anderes. Und diese alte Körperbindung, sie bringt Furcht und Angst und macht, dass man sich quasi nur noch um sich selber kreiselt. Und nun gibt es aber das Angebot einer neuen Bindung. Und dazu ist der Mensch berufen, zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens diese neue Bindung anzunehmen und einzutauchen in eine völlig neue Geisteswelt, in eine Welt des ewigen Lebens. Und Jesus sagt weiter, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das übersetzen wir mal. Der Wind weht, also man kann auch sagen, der Geist weht, woher er kommt, wohin er geht. Du hörst sein Sausen, aber du kennst weder seinen Ursprung noch sein Ende, sein Ziel. Und dann sagt Jesus, so ist jeder, der aus dem Wind geboren ist. Also das muss man mal erklären jetzt, ja? Wenn ich neu geboren bin, quasi meine Ewigkeit ergriffen habe in diesem Geist, in diesem Wind, dann bin ich genauso unangreifbar, so nicht zu fassen. Dann weiß ich nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Na, meint das Jesus wirklich? Jesus sagt das, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ja spannend. Also bisher dachte ich, so diese Erdverbundenheit sagt mir, also das ist meine Mutter, mein Vater, ich bin dort an diesem Ort geboren, ich bin groß geworden und keine 90 Jahre später werde ich dann irgendwann beerdigt werden oder was weiß ich, bei einem Schiffsunglück ums Leben kommen, irgendwas. Das weiß ich. Und wenn ich in diese neue Welt eintauche und wir Christen, wir bieten das ja an im Namen Jesu, dass Menschen in diese Welt eintauchen können, dass sie sich taufen lassen können, dass sie das ewige Leben annehmen dürfen, und als quasi in diesem Geistkörper leben können, dann ist alles unklar. Jesus sagt so. Ich frage mich natürlich, ist es schlimm? Ist es jetzt schlimm für den Geist, dass er Geist ist? Nein. Weil der Geist ist ein höheres Wesen als der Körper. All das, was wir sehen, all dieser Kosmos, ist entstanden aus Geist. Und natürlich kann man Geist nicht ergründen. Ich kann auch mich nur begrenzt bis zu einem gewissen Teil verstehen. Und so viel ist völlig unverständlich für mich. Ich komme nicht tiefer. Aber ich weiß, dass eine Bindung an den Körper, also Jesus sagt Fleisch, als alleinige Bindung nichts bringt für mein Gefühl, dass es Ewigkeit gibt. Jeder Mensch lebt so, als würde er ewig leben. Man sieht es gerade auch an Menschen, die älter geworden sind, dass sie die Tage so verbringen, als würden sie ewig leben. Und das ist erstaunlich, weil eigentlich sagt die Logik, Moment, das brauchst du jetzt nicht mehr machen. Also lass das mal. Guck mal, wie alt bist du schon? Nein, das muss gemacht werden. Und dann wird man überrascht davon, dass es doch auf einmal schlechter geht und irgendwann zu Ende ist. Und dabei darf das Ich, das Wesentliche des Menschen. Es darf in der Ewigkeit leben. Und auch bei Menschen, denen es schon ganz schlecht geht, also rein körperlich, auch diese dürfen in der Ewigkeit leben. Es heißt noch lange nicht, dass wenn der Körper schwächer und schwächer wird, dass der Geist auch schwächer und schwächer wird. Sondern es ist gerade interessant, dass der Geist eine Stärke bewahren kann, bis hin zum körperlichen Tod und weiß, dass er darüber hinaus in Gott geborgen ist. Und das haben Menschen immer und immer wieder vorgelebt. Ich denke an die Märtyrer der ersten Zeit. Sie haben mit einem Strahlen auf dem Gesicht den Tod erduldet. Sie wurden gequält und gefoltert. Aber woher nahmen sie die Kraft? Woher kommt dieses Wissen? Genau daraus kommt das Wissen. Weil sie wussten, das, was ich bin, ist nicht in den Körper gebunden und ist nicht an die Felder und Häuser gebunden, sondern es schwebt über den Bergen und treibt mit dem Wind. Und Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, und das wollen wir jetzt auch wissen, wie kann das geschehen? Also, wie kann man dann das jetzt erreichen? Ich merke ja auch, also ich weiß, mit der Entscheidung zu Jesus ist so ein neuer Schritt da, ist eine neue Geburt da. Und dann hat man diese Ewigkeit. Und dennoch, wenn ich jetzt mal mich betrachte, und allein schon die Aussage, wenn ich mal ehrlich bin, sagt schon viel aus, dann erlebe ich, dass ich doch immer wieder im Kampf bin und mit diesem Klammern zu tun habe. Mein Leben, mein Geld, meine Zeit. Ja? Das sagt, da ist irgendwas noch, was ziemlich festhält. Muss doch gar nicht sein. Wo ich doch meine Identität in Gott, im Geist habe. Ja, das will ich wissen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm. Und jetzt müssen wir uns sehr konzentrieren, denn Jesus, der macht so einen richtigen Bogen ringsherum und weicht quasi aus. Ich sage dir, wir reden und was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das heißt, er macht ihnen jetzt einen Vorwurf. Schau mal, ihr hört einfach nicht zu. Ihr nehmt mich gar nicht ernst. Und dann sagt er weiter, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Meine Frage ist, wenn Jesus der Sohn des Menschen sagt, wen meint er dann? Sich selbst? Ja, wir kennen ihn ja als Sohn des Menschen. Aber er spricht selten er spricht auch mal, ich aber sage euch oder ich sage euch, da sagt er ich. Und dann gibt es Stellen, da sagt er, der Sohn des Menschen wird. Und warum sagt er nicht ich? Vielleicht, weil er deutlich machen will, dass es bei dem Sohn des Menschen um sein himmlisches Ich geht. Jesus hat genauso ein körperliches Ich. So etwas, was an diesem Leib gekoppelt ist. Aber er spricht vom Sohn des Menschen als das himmlische Ich. Und er hat es ergriffen. Er ist eine Identität mit diesem Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und hier sagt er eine Bedingung. Also ein Mensch muss, damit er ewiges Leben hat, zu diesem Sohn des Menschen hochschauen, an ihn glauben, eine Bindung haben. Und der Sohn des Menschen ist noch mehr, als wir uns unter dem irdischen Jesus vorstellen dürfen. Der Sohn des Menschen, das ist der Logos. Das ist die Weisheit, die von Anfang an Beginn der Welt all das ins Leben gerufen hat. Es ist das Leben pur. Es ist der Bauplan, wie ein Mensch, und zwar jeder Mensch in unterschiedlichster Art, gebaut ist und wozu er hinleben darf. Der Sohn des Menschen ist die alles umfassende Liebe, die das, was geschaffen wurde, von Herzen und innig liebt. Und zu diesem Sohn des Menschen heißt es zu kommen, wenn wir Ewigkeit haben wollen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also dieser Sohn des Menschen ist nicht hier, dass nun alle anderen sehen, so schlecht bin ich, da komme ich nie ran, kann ich vergessen, ich bin sündig, es ist furchtbar. Sondern der ist hier, weil er so eine große Magnetkraft hat, die Menschen anzuziehen. Der möchte sie am liebsten an sein Herz drücken. Er möchte ihnen sagen, wie sehr er auf sie gewartet hat, wie kostbar sie ihm sind und was für Pläne er auch mit diesem kurzen Leben hat. Und dass dieses Leben aber nicht das ist, was man jetzt unbedingt verwirklichen muss, um Ewigkeit zu haben, sondern man hat erst die Ewigkeit und dann kann man sein Leben verwirklichen. So sagt es übrigens Philo. Philo, das ist dieser Zeitgenosse von Jesus, die voneinander nichts wussten. Philo, ein jüdischer, griechischer Philosoph. Und der hat es folgendermaßen ausgedrückt. Jeder Mensch ist durch seine Vernunft mit dem göttlichen Logos verwandt. Vernunft klingt bei Philo noch ein bisschen anders als unsere Vernunft. Also Vernunft ist all diese Weisheit, die ein Mensch in sich trägt. Also er sagt, der göttliche Logos ist der Sohn des Menschen, ist mit der eigenen Weisheit verwandt, da er als Abbild, als Abspaltung, als Abglanz seines seligen Wesens entstanden ist. Das heißt, da ist irgendwann dieser Stern, der hat so Sternschnuppen gebildet und so eine Sternschnuppe ist ein Mensch. Und da sagt er, das ist die Verwandtschaft. In der Gliederung seines Leibes aber gleicht er dem ganzen Kosmos, da er aus den gleichen Elementen zusammengesetzt ist. Also das ist die Weisheit von Philo. Und ich finde, die klingt schon ganz, ganz ähnlich in den Gedanken. Auch der hat sich Gedanken gemacht. Was ist der Mensch? Wo kommt er her? Was ist das Wesentliche des Menschen? Was ist das Bewahrenswerte im Menschen? Und dann sagt Jesus weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und das ist das, was wir erleben in der Welt. Menschen tun Böses, weil sie das Licht nicht annehmen können und wollen. Und dann sagt er noch einen nächsten Satz. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und hier ist eine nächste Voraussetzung dafür, dass wir diesen Schritt zum Sohn des Menschen und zum Licht und zur Ewigkeit tun dürfen. Es ist die Wahrheit. Menschen, das beschreibt hier auch Jesus sehr schön, die hassen das Licht, weil sie etwas tun, was nicht jeder mitbekommen darf. Und das nennt man Falschheit. Also sicherlich, es gibt Ausnahmen zu Weihnachten oder bestimmte Dinge, wo man sagt, es ist nicht gut, dass alle alles wissen. Das mag dahingestellt sein. Aber es gibt Dinge, das Tuscheln über den Nächsten, dass ein Vorbehalt haben, zum Beispiel auch seinen Anvertrauten gegenüber, dass man nicht ehrlich ist in dem, was man sagt. Das gibt es ja auch ganz häufig in den menschlichen Beziehungen. Ja, da ist mal so eine Sympathie zum anderen, außer zu meinem Partner. Das ist ja quasi normal, dass damit aber gleichzeitig auch ein Verbergen einsetzt, ein Verstellen und zum Schluss eine große Falschheit. Und in dieser Falschheit ist man genau da drin, dass man das Licht nicht mehr erkennen kann. Das kriegen die Leute erst später und zwar sehr bitter mit. Und so ist die Aufforderung, die dieser Text uns gibt, die Jesus uns mitgibt, sagt, seid wahrhaftig. Seid wahrhaftig. Es heißt nicht, dass ich nun allen und jeden die harte und zerstörerische Wahrheit mitteile. Also es gibt Wahrheit, die macht viel kaputt. Aber das, was manchmal so in zwischenmenschlichen Beziehungen abläuft, ist falsch und zerstört und verhindert, dass Menschen zum Licht kommen. Und so dürfen wir dürfen es selbst in uns verwirklichen, dass wir einen tiefen Hang zur Wahrheit haben, dass wir sagen, ich möchte die Wahrheit wissen, so wie der Pythagoras durch die Länder gereist ist und alles gesammelt hat, was er konnte, um Wahrheit zu forschen, so wie auch dieser Nikodemus hier zu Jesus kommt und mehr von Wahrheit wissen will, so dürfen wir die Wahrheit erforschen. Wir dürfen ehrlich zu uns sein. Also nicht nur mal, wenn ich mal ehrlich bin, sondern immer. Wir dürfen das leben. Und wir dürfen andere ermuntern, auch ehrlich zu sein. Weil es einfacher ist. Weil es der Weg ist, der zum Licht führt. Und dann dürfen wir diesen Sohn des Menschen, diesen ewigen Logos, den dürfen wir suchen und dürfen durch eine Neugeburt mit uns anbinden. Wir dürfen uns quasi bei ihm andocken. Und dann sieht es anders aus, was ich tue. Denn dann wird jede meiner Entscheidungen, jede Gabe, die ich nutze, wird von diesem anderen, von diesem besseren Ich gesteuert werden. Dann heißt es nicht mehr, was dient nur meinem Körper, sondern dann heißt es, was dient der Schöpfung? Ist eine ganz andere Perspektive geworden. Und dann heißt es nicht mehr, da ist eine Gefahr, bloß nicht, mein Körper könnte in Gefahr kommen. Was dient dem Menschen, dass sie diese Liebe ergreifen? Und so möchte ich mit einem Lied schließen. Ich glaube, dem Autor war es sehr wohl bewusst, was Jesus hier gemeint hat. Wir hatten es am vorigen Sonntag auch mal kurz zitiert und ich finde, es passt ganz genau. Es ist von Gerhard Terstegen und es ist das Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Und so heißt es dort darin, ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet war. Also dieser Körper. Der Wurm. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer Wasser der Liebe mich versenken. Für dich sei ganz mein Herz und Leben, mein Ich, mein Bewahrenswertes für dich, mein süßer Gott und all mein Gut. Für dich hast du mir es nur gegeben, in dir es nur und selig ruht. Des Vaterherzens tiefste Triebe, in diesem Namen öffnen sich. Ein Brunnen der Freude, Fried und Liebe quillt nun so nah, so mildiglich. Mein Gott, wenn's doch der Sünder wüsste, sein Herz alsbald dich lieben müsste. Wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe, sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, du gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein, nicht im Geschöpf. Nicht in den Gaben. Mein Ruheplatz ist in dir allein. Hier ist die Ruhe. Hier ist Vergnügen. Drum folg ich deinen seligen Zügen. Oh, ich möchte so gern einen Blick in das Herz dieses Komponisten tun. Und ich mache euch Mut, ich mache uns Mut, dass wir diesen Tag und den morgigen Tag und die nächste Woche angehen, mit dieser Sehnsucht nach dieser Positionierung des Ichs, nach dieser Neugeburt, die wieder aufwachen darf, die wieder sich erfrischen darf, die wieder Mut schöpfen kann, die nicht mehr ängstlich um das eigene Leben besorgt sein muss, sondern die aufblühen kann in dem weiten Blick. Und dazu schenke uns unser lieber Herr seinen Segen. Amen.